Schuss vorm Buch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wieder live hier beim Alexander Bücken aus der Buchhandlung Bücken und in Overath. Hallo Alex.
Hallo Mats, grüß dich.
Möchte ich nochmal kurz vorstellen.
Kann ich gerne machen. Du hast heute so eine sexy Stimme,
ja,
das ist unglaublich.
Das ist die Atmosphäre.
Ja, ich weiß auch nicht, man chillt so richtig schön. Du hast das schön unterliegt, ja. Ja, mein Name ist Alexander Bücken. Ich führe die Buchhandlung Bücken in der zweiten Generation. Und heute sitzen wir wieder hier und haben einen ganzen bunten Strauß an Büchern, die wir vielleicht gleich alle vorstellen werden.
Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach auch. Okay. Wir haben die Weihnachtsgeschenke-Buchfolge. Also diese Folge ist jetzt normalerweise für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören. In diesem Podcast sitzen normalerweise Steffi und ich. Steffi kann heute nicht dabei sein. Die ist noch in krassen Weihnachtsvorbereitungen gefangen. Und wir stellen eigentlich immer zu einem ganz bestimmten Thema Bücher vor. Oder suchen uns Bücher raus, die wir schon immer mal besprechen wollten. Und gucken, was für ein Thema finden, was passt. Ja, da sind wir sehr flexibel. Und heute sind wir halt, ist die Folge Weihnachtsgeschenke. Das ist immer die Folge, wo wir alles das reinpacken, was irgendwie im Jahr nicht unterkommt. Also wir haben, man liest ja, also ich lese sehr viel. Ich lese meistens so 3-4 Bücher die Woche. Und da bleibt halt viel liegen, was man einfach dann nicht in eine Folge verpacken kann. Und die hauen wir dann immer hier rein. Deswegen habe ich heute auch einen echt bunten Sack Geschenke mitgebracht. Du auch?
Ja.
Und womit sollen wir loslegen? Außer, dass du das Mikrofon anfasst und hier Geräusche machst.
Ja, es senkt sich ein bisschen ab.
Ja.
Ah.
So.
Besser. Jetzt ist es besser. Wunderbar.
Womit sollen wir anfangen? Möchtest du starten?
Du kannst gerne anfangen.
Ich kann gerne anfangen. Dann starten wir mit was Kleinem.
Mhm.
Ich habe mal geguckt, ich bin ja überhaupt kein, ich oute mich ja immer wieder, ich lese die Zeit. So, und immer wenn in der Zeit Bücher besprochen werden, stelle ich fest, wenn die da gut wegkommen, finde ich die nicht gut. So, das heißt, ich kann da einen sehr guten Negativabgleich machen. Und zwar immer, wenn die Bücher kritisieren, dann finde ich die meistens gut.
Mhm.
So, und jetzt habe ich es mal gewagt, eins zu kaufen, was die auch gut finden, weil ich die das Thema so interessant fand und ich gerade auf dem Trip bin, mir junge Autoren anzulesen. Ich habe jetzt Lazar gelesen.
Ja.
Hast du auch schon gelesen?
Ja.
Und?
Großartig.
Ne?
Großartig, ja. Und der ist ja
22,
genau.
Ja. Und jetzt habe ich mir eine Autorin ausgesucht, die ist auch relativ jung noch, 25.
Mhm.
Und das ist aber schon ihr drittes Buch und sie ist die jüngste Preisträgerin von irgendeinem wilden Preis. Jüngste Finalistin des Booker Prize. Sagt ihr das was?
Noch nie gehört.
Mir auch nicht.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall ist sie halt die Jüngste, die das Ding irgendwie da mal als Finalistin dabei war. Und das Buch heißt, also sie heißt Daisy Johnson, das Buch heißt Das Hotel. Untertitel hier, Das Hotel weiß alles über dich, das Hotel kannte dich schon, bevor du angekommen bist. Und was mich neugierig gemacht hat, war in dem Fall, dass es hieß, es wäre eine Sammlung von Kurzgeschichten, die alle dasselbe Thema haben.
Mhm. Lass mich raten. Das Hotel?
Das Hotel, ja.
Das Hotel.
Und in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal geguckt, ob ich wieder so eine super schöne Kritik finde, wie die damals zu dem Sebastian Fitzek, zu dem Kalendermädchen, wo der Kollege sich ja, der Elias Ott sich so lange darüber ausgelassen hat, wie toll das Buch aussieht. Ich habe tatsächlich zu diesem Buch auch mal geguckt, ob es da was gibt. Habe jede Menge Kritiken gefunden, aber die Leute waren sich komplett uneins. Also die einen fanden es richtig, richtig gut und die anderen fanden es richtig, richtig schlecht.
Mhm.
Und da habe ich dann gedacht, so, das musst du jetzt auf jeden Fall lesen. Weil das ist ja immer, wenn es kontrovers wird, dann bin ich ja sofort hellhörig. Und was ihr hier gelungen ist, ist das Interessante, dass beide recht haben.
Okay.
Also die es richtig schlecht gemacht haben, haben mit ihrer Kritik genauso recht gehabt, wie die es richtig gut fanden, weil sie eigentlich denselben Punkt kritisiert haben. Und das fand ich mal echt lustig, nämlich, dass die gesagt haben, eigentlich, also das Buch hat so 20 Seiten, wo die eigentliche Geschichte erzählt wird von dem Hotel. Also bevor, das war ein Grundstück und dann wurde auf dem Grundstück gebaut und dann wurde dieses Hotel gebaut, das wurde dann wieder abgerissen, nochmal gebaut und so weiter. Und dann denkst du, okay, jetzt ist es vorbei. Also die Geschichte ist damit auserzählt. Aber dann bist du erst auf Seite 20. Und dann fängt die an, einzelne Geschichten zu erzählen, die sie aber eigentlich vorher schon erzählt hat. Nur ausführlich. Und der Clou an der Sache ist, fand ich jetzt, dass alle die das als Negativpunkt in die Kritik reingebracht haben, entweder das Buch nicht richtig gelesen haben oder den Clou nicht verstanden haben, weil die einzelnen Geschichten alle zusammenhängen.
Okay. Also kannst du das nochmal ein bisschen aufdröseln? So ganz habe ich es nicht verstanden. Ne? Naja, das ist kompliziert.
Ja, deswegen habe ich es mitgebracht.
Ja.
Ist ein bisschen was zum Mitdenken. Also, muss ich vorstellen, du hast jetzt dieses Hotel, um das es da geht. Das ist auf, wie immer, auf einem Grund und Boden gebaut, der vorbelastet ist. Keine Ahnung, irgendwer beerdigt, irgendwie schlechtes Karma und so weiter und so weiter. Und dieses Hotel lebt anscheinend. Mhm. So. Und jeder, der in dieses Hotel kommt, das ist wie bei, wie heißt die nochmal hier, Eagles. You can check out anytime you want, but you can never leave.
Mhm.
Du kommst immer wieder zu diesem Hotel zurück.
Okay.
Also wenn du einmal da warst, kommst du zurück. Und was sich dann im Einzelnen abspielt und warum du zurückkommst und wie die Geschichten einzeln laufen vor Ort, das sind Gruselgeschichten.
Mhm.
Da verschwinden Leute, tauchen in Parallelwelten wieder auf. Dann gibt es Leute, die eigentlich nie da waren, aber dann unbedingt zum Schluss dahin wollen und sich genau auskennen und solche Geschichten. Aber das Interessante ist, man fängt an zu lesen und merkt dann bei der fünften Geschichte, Moment mal, das ist doch die in der ersten Geschichte da in der Wand eingemauert worden ist. Und in der zehnten Geschichte erfährst du dann, dass die das doch nicht ist, sondern dass das Hotel, das denjenigen vorgemacht hat, die da jemanden eingemauert haben und so weiter und so weiter. Und das ist total spannend. Und wenn du es aber, wenn du aber den Fehler machst und dieses Buch als Kurzgeschichtenband liest, dann ist es blöd.
Okay.
Weil dann hast du wahrscheinlich nach 3 Wochen vergessen oder je nachdem, wie schnell du liest, hast du nach 10 Tagen dann vergessen, dass dieses eine kleine Mädchen, was da unter dem Tisch saß, das könnte die jetzt gewesen sein. So, und das musst du halt auf dem Kopf haben, also im Kopf haben. Deswegen, ich würde dieses Buch super empfehlen für alle Leute, die jetzt an Weihnachten Zeit haben und Bock haben, so auf ein bisschen leichten Grusel. Das ist jetzt nicht, das ist kein Stephen King, aber trotzdem gut gemacht und schön erzählt, schön geschrieben. Und man kann, wenn man das jetzt vorher weiß, kann man es ganz anders lesen.
Okay.
Deswegen würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, es am Stück zu lesen, wenn möglich, und das im Hinterkopf zu halten.
Es erinnert ja so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen. Ja, so
Mikrofon an, schöner weg, ne?
Ja, der ist schöner weg. Ne? So ein bisschen an Shining, ne? So ein bisschen an.
Warte mal,
bevor du weiter erzählst. Ja. Oh. So ein bisschen an Shining, wo es ja auch um ein Hotel geht. Nicht, weil das Hotel jetzt so düster ist, aber er verfällt ja so ein bisschen in den Wahnsinn. Und das, da hatte ich gerade so einen Gedanken, so eine morbide Stimmung, so verschneite Landschaften und was weiß ich und wo rundherum keiner ist. Dieses Hotel, ist das steht das ganz alleine irgendwo auf der Anhöhe oder was weiß ich? Oder ist das
ja,
in der Stadt?
Ja. Nee, es ist klassisch so, wie man sich das vorstellt. Also man sieht das ja auch auf dem Cover. Es ist halt so, da haben sie halt so ein Horror-Ding drauf gebastelt. Interessanterweise fand ich das Cover total irreführend, weil das Hotel permanent als Wohlfühlhotel beschrieben wird für die Leute, die da hinkommen. Also die haben einen Wellnessbereich, die haben tolle Zimmer und so. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Schuppen, weil du fragst dich ja irgendwann, warum zur Hölle gehen da Leute hin, wenn das so eine Kackbude ist? Ne? Also wenn das so, wenn da alles zusammenfällt und so. Nee, das scheint schon ein cooles Hotel zu sein. Aber halt mit diesem, es lebt halt. Und es endet auch, also das fand ich jetzt, komischerweise, darüber hat sich vielleicht keiner aufgeregt, über das Ende. Weil das Ende vom Buch, also die teast das auch an als die letzte Geschichte, ist dann so voll Blair Witch Project geklaut. Dass da halt irgendwer wollen, ich glaube die Tochter von der Tochter von einer, die da als Hexe verbrannt wurde im Schlag mich tot Jahrhundert, macht dann so ein Projekt und geht da hin und filmen das, obwohl das Ding schon zu ist und verschwinden dann. Und das fand ich jetzt, das war mir dann so, oh ne, komm, war doch alles gut bis jetzt. Hättest du einfach so die letzte Cutten und fertig dann. Dann hätte ich volle Punktzahl gegeben, so nicht.
Ich weiß, deine Empfehlung könnte ja sein, lesen Sie dieses Buch, aber das letzte Kapitel kann man sich dann schön sparen.
Das wird jetzt eh keiner machen. Weil jetzt wollen ja wieder alle wissen, was da steht in der Drehung.
Ja, genau.
Wie ist denn gemacht? Ja. So, ja. Also, es hätte auch kein Ende gebraucht. Also, man hätte es, glaube ich, auch wunderbar weiter als Kurzgeschichten. Ich könnte jetzt jede Woche noch eine Kurzgeschichte draufpacken.
Ja.
Weil es halt alles so ineinander greift. Und es ist natürlich, dadurch, dass es ein Hotel ist, was sehr lange gestanden hat, ist es natürlich auch unendlich fortsetzbar. Also, man könnte so einen Wettbewerb machen. Also wenn einer Bock hat, kann er gerne uns eine Geschichte schicken.
Zum Hotel.
Zum Hotel, ja. Also wer das Buch gelesen hat und uns eine Geschichte schickt aus dem Hotel, die Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Ja.
Die lesen wir dann vor, die Geschichte.
Machen wir. Da nickt schon jemand.
Der
erste Kandidat, ne? Der uns was klar. schreibt.
Ja. Dann wird es ein Krimi, glaube ich.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das wäre meine erste Empfehlung von Daisy Johnson, das Hotel. Ist auch kurz.
Ja,
also ist so zum Wechseln. Also ich habe es an einem Tag gelesen.
Ja.
Aber tatsächlich, weil ich das noch unbedingt fertig haben wollte.
Ja, wir machen auch immer den ersten Satz.
Oh ja, den ersten Satz.
Den könnte man an dieser Stelle doch wunderbar präsentieren.
Weil ich knarze noch ein bisschen mit dem Stuhl an. Wird es dramatischer. Okay, es ist innen größer als außen.
Ja.
Macht das was mit dir?
Noch nicht.
Noch aber nicht, ne?
Das wirkt nach.
Ich sag,
das ist ja immer so, ne?
Ich lese am besten die ganzen ersten hier. Also das ist so aufgelistet, die ersten hier.
Ach so, ja, okay. Mhm.
Geh nicht in Zimmer 63.
Was wie Stephen King, da durftest du auch nicht in ein Zimmer gehen.
235 war es, glaube ich, ne? Genau. Oder 236. Mhm. Gibt es übrigens ein super Doku drüber. Room 206 oder 220, ich weiß nicht mehr, welche Nummer es war. Wahnsinnig gut. Seine Türen und Fenster bleiben nicht am selben Ort. Das Hotel hört zu, wenn du etwas sagst. Das Hotel beobachtet. Das Hotel weiß alles über dich. Das Hotel kannte dich schon, bevor du angekommen bist. Das Hotel sieht für jeden anders aus. Wir sind bald im Hotel. Das Hotel ist uns vertraut. Das Hotel ist ein Fremder in einer Gasse. Und ein Satz deswegen, also wahrscheinlich hat sie doch Stephen King geguckt. Mhm. Bei Stephen King war es ja immer das Kind, was dann Red rum überall hingeschrieben hat, also Mörder rückwärts.
Ja.
Und hier schreiben immer alle irgendwohin, bin bald da.
Wo bin?
Bin bald da.
Bin bald da.
Bin bald
okay.
da, ja.
Okay.
Das ist so der Red rum aus dem Hotel. Hat sie wahrscheinlich geguckt.
Bestimmt.
Ja. Okay, also das, oder hast du noch Fragen? Ich bin...
Also das Cover passt ja überhaupt nicht, ne, zu dem, ne, was so, ne, das ist, wenn das ein einladendes Hotel ist, das kommt mir ja wie Norman Bates, ne, das Hotel vor, und da würde ich jetzt nicht gern übernachten wollen, ne.
Nee, aber das ist das Komische, das beißt sich total. Ja. Also, ne, dieses Hotel hier vorne drauf, so, da wird doch kein Mensch hinfahren.
Ja.
So, ich meine, die beschreiben auch in dem Buch, dass da Leute wirklich hinfahren, weil es ein Spukhotel sein soll, und die dann sagen so, oh ja, ich will mich gruseln und so, aber, andere feiern da Hochzeit oder haben da Meetings oder Konferenzen oder sowas. Ja,
bei Booking kommen 5 Sterne.
Ja. Hotel.de.
Ja.
Würdest du da jetzt nicht hinfahren?
Ja.
Du bist schon wieder unten.
Ich sink heute etwas, ich glaube, im Stuhl runtergeht. Finde das passt das wieder, ne? So.
Ja. Das ist
jetzt
Idee.
Ist super.
Vielleicht,
so,
jetzt passt. Vielleicht hilft das besser, ja.
Ach, ist doch viel rückenschonender. Ja.
Ja, dann wunderbar. Kleiner.
Ja.
Darfst du weitermachen?
Ja, ich habe was mitgebracht. Eva Grübel, schau der Welt direkt in die Augen. Du hast ja gerade mit einem Satz gesagt, das Buch hast du an einem Tag durchgelesen. Das ist auch jetzt nicht so besonders dick. Eva Grübel, das ist ein bisschen dicker, aber ich habe es auch an einem Tag geschafft.
Oh.
412 Seiten. Und das muss ja da einen schon echt packen. Und ich erzähle auch mal ganz kurz, worum es geht. Das spielt in Amerika, Boston, 1886, ja. Und es handelt von Anne Sullivan, die ist Gebärdensprachenlehrerin, und die hat quasi Helen Keller unterrichtet. Helen Keller ist ja taubblind gewesen, und
ich mag das, wenn man so Sätze sagt wie Helen Keller, die ist ja, das impliziert ja, dass wir das alle wissen.
Alle, das wissen alle. Ne? Also, das ist schön, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen. Ne? Jedenfalls geht es darum, dass sie ist halt Gebärdensprachenlehrerin und bekommt einen Anruf oder einen Brief, besser gesagt, von einer Familie aus den Südstaaten, eine Familie Keller, deren Kind halt taubblind ist, und sie soll sie unterrichten. Und sie nimmt diese Stelle an, weil sie auch selber natürlich erstmal am Anfang von ihrem Berufsleben steht, und das ist halt auch eine wahre Geschichte, das hat sich wirklich genauso abgespielt, und sie ist halt quasi dahin und ist quasi die Lehrerin geworden. Und wenn man sich jetzt mal nur vorstellt, man würde jetzt die Augen schließen und sich die Ohren zuhalten, wie soll ich einem Menschen was beibringen? Also das ist so absolut faszinierend, und da nehme ich jetzt auch nichts vorweg, weil die Helen Keller, die hat nachher sprechen gelernt. Das frage ich mich schon, wie das geht.
Ja.
Sie hat lesen gelernt, also lesen jetzt als Blindenschrift. Und dann gab's noch so ein Zwischending, das war wie so 3D, das war irgendwie Quadratschrift, heißt das, konnte man irgendwie, also wenn man was, wie so ein Nagelbrett, wenn du das so durchdruckst, dann konntest du die Buchstaben, konntest du auch lesen. Jedenfalls, sie hat's nachher geschafft, sprechen zu lernen. Sie hat mehrere Sprachen gesprochen. Das ist mir vollkommen unverständlich, wie man das alles hinkriegt. Sie hat studiert und hat, hat einen Master gemacht und hat den mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Also irgendwie unglaublich. Und das ist halt die Geschichte von dieser Lehrerin, die zu dieser Familie Keller kommt und quasi anfängt mit ganz, sagen wir mal, neuen Methoden, diesem Kind, was überhaupt nicht erzogen ist. Klar, wie soll das gehen? Weil das hat sich einfach benommen, weil es keine Regeln kannte und weil es auf mir vollkommen nicht klar war. Die Eltern waren total überfordert und wussten nicht, wie sie mit diesem Kind umgehen sollen. Und sie hat das irgendwie geschafft, da Struktur reinzubringen. Und das ist so, ja, das ist total grandios geschrieben. Und das ist, hat riesen, riesen Spaß gemacht. Und man ist da die ganze Zeit dabei und denkt so, wie geht das jetzt weiter? Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte gewesen. Diese Eva Grübel, die das Buch geschrieben hat, die ist selber Gebärdensprachenlehrerin. Also es ist ja oftmals so, es gibt ja Leute, die, ich sag mal, setzen sich hin, schreiben einen Krimi und was weiß ich. Und manchmal gibt es aber auch Leute, die, sagen wir mal, vom Fach kommen, sage ich mal, und über eine Sache schreiben. Und sind jetzt vielleicht nicht, die können jetzt, wenn sie jetzt einen Roman schreiben, ist es vielleicht jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, der ist jetzt so ausgefeilt. So vielleicht wie bei Lazar, wo man sagt, boah, da stehen Sätze für die Ewigkeit drin. Das ist es jetzt bestimmt nicht, muss man ganz klar sagen. Aber das ist trotzdem so spannend, weil man unbedingt wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Und das zieht einen wirklich magisch in den Bann. Und das hat mir einen riesen, riesen Spaß gemacht. Das hat mir einen Sonntag wirklich sehr versüßt, weil ich konnte echt nicht mehr aufhören. Und das passiert auch mir nicht so oft, dass ich wirklich so dranbleibe. Ich sage, ich will jetzt, das fließt jetzt gerade mir so die Seiten zwischen den Fingern. Das ist wirklich super gewesen. Ich komme im Stuhl nicht weiter runter.
Ich sehe das schon. Probieren wir was anderes. Ja.
Nachfolgende Sendung verzögert sich um 30 Minuten, aber...
Das, wo Gottschalk gerade abgetreten ist.
Ja. Unglaublich.
Wir haben übrigens das ganz, ganz kurz an der Stelle. Zu Lazar machen wir noch eine eigene, eigene Folge.
Ja.
Weil das Buch lohnt sich absolut vorzustellen, finde ich.
Ja, das ist wirklich großartig. Aber nichtsdestotrotz, Eva Grübel ist total zu empfehlen. Für alle Menschen, die vielleicht einen... Ja, ich sag mal, ich nenne es mal, keine Biografie, vielleicht eine Romanbiografie, vielleicht kann man es so am besten beschreiben, lesen möchten, die einfach sagen möchten, ah, ich möchte schon irgendwie was lesen mit historischen Fakten, aber vielleicht auch keine Lust auf eine Biografie, sondern möchte aber trotzdem einen Roman haben. Es gibt ja beim Aufbauverlag so eine ganze Reihe von Astrid Lindgren bis allen möglichen starken Frauen, die dort in Romanform verewigt sind als Romanbiografien, und das kann man da absolut mit reinnehmen. Und das ist ein großer Lesespaß und sehr zu empfehlen.
Was ist denn jetzt so, du hast gesagt, du hast es an einem Tag durchgelesen, was ist denn jetzt so der Hauptsuchtfaktor? Weil es ist jetzt kein Krimi. Ne, also wo man immer denkt, so, ja, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht oder wer der Mörder ist oder so, sondern es muss ja irgendeinen anderen Faktor geben, der dich da so reingezogen hat.
Der Hauptsuchtfaktor an dem Buch ist, dass du unbedingt wissen möchtest, wie dieses Mädchen lernt. Weil das ganz am Anfang natürlich auch überhaupt nicht weiß, was zum Beispiel einzelne Begriffe ist. Und als diese Ansel Sullivan angefangen hat, mit ihr zu kommunizieren, hat sie eins zum Beispiel gemacht, wenn du jemanden, der nicht hören kann und nicht sehen kann, wenn du dem jetzt was, wie willst du dem was beschreiben?
Ja,
Geht ja gar nicht. Ne? So. Und dann hat sie ihr immer alle Wörter in die Hand geschrieben. Und dann hat sie aber am Anfang überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Also irgendwie da fühlt einer so ein bisschen, kratzt ein bisschen rum oder so in der Handfläche. Und dann hat sie eines Tages hingegangen und ist zu einem Wasserhahn gegangen und hat ihr Wasser über die Hand laufen lassen. Und dann hat sie das Wort Wasser geschrieben und dann muss, ich sag mal, im Kopf ist da was angesprungen, wo sie sagt, das ist das Zeichen für Wasser. Und dann ist sie rumgerannt und hat gesagt, hat sie überall hingezogen, ich sag mal, zu einem Tisch und hat gesagt, dann hat ihr dann so zu verstehen gegeben, schreib mir das in die Hand, was das ist. Und dann hat sie wirklich, dann hat sie Sprache kennengelernt. Und dann war das wirklich wie ein, der konnte so gar nicht mehr, die hat das dann auch wirklich nachher 24 Stunden gemacht. Die hat auch nachher da gelebt. Die ist nachher auch jahrelang oder jahrzehntelang bei ihr geblieben. Das war wirklich wie so ein Schwamm. Die hat das so aufgesogen, dass sie einfach immer mehr wollte, dass dann einfach die Leute im Umfeld teilweise nicht mehr konnten, dass dann teilweise noch eine zweite Lehrerin gekommen ist, um einfach diesen Wissensdurst, der da einfach entstanden ist, auf einmal, ja, den konntest du gar nicht stillen.
Dann auch bitte den ersten oder den letzten Satz. Wir hatten das ja auch freigestellt beim letzten Mal.
Ja?
Oh. Ja, kannst du auch den letzten. Kannst auch beide nehmen, ersten und den letzten.
Ich guck mal erstmal den ersten Satz an.
Erinnert mich übrigens ein bisschen an Tommy. Tommy von The Who. Die Oper, die Rockoper. Ja. Der war ja auch blind, taub und stumm.
Okay.
Und war dann Flipperkönig.
Okay. Blind, taub und stumm und Flipperkönig.
Ja.
Okay.
Hast du mal gesehen, den Film?
Das ist, glaube ich, so lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ne, an den Flipperkönig. Ja. Sie hasste es, wenn die Augen brannten und so sehr tränten, dass sie sie schließen musste.
Das ist aber auch jetzt, könnte ein Kandidat sein für den, besten ersten Satz. Gibt es diesen Wettbewerb eigentlich noch, weißt du das?
Nee, also ich habe nichts mehr gehört. Ich habe mal geguckt, aber da ist nichts,
nichts mehr, ne?
Da ist nichts Neues.
Wir müssen das irgendwie wieder ins Leben rufen. Ich fand das eigentlich eine schöne Idee.
Ja.
Suchst du noch einen, oder?
Ja, ich gucke mal nach den letzten Satz. Ich liebe dich auch.
Oh.
Ja. Das ist doch nicht schön.
Ja. Alex, vor all den Leuten. Ja. Aber ich kann das jetzt direkt...
Aber die können es ja nicht sehen. Also, nur die hier sitzen.
Was können die jetzt genau nicht sehen?
Vergiss es.
Ja, okay. Ich mache mal weiter mit einer traurigen Nachricht. Also,
okay.
Wo wir schon gerade bei Liebe sind, mache ich noch was Trauriges obendrauf. Ich habe hier ein Buch, das versuche ich jetzt schon seit... Ich glaube, das wollte ich eigentlich in der dritten Folge vorstellen. Und ich habe aber nie... Wir sind jetzt bei Folge 127 oder so schon. Ich habe nie irgendwie den Punkt gefunden und habe es dann immer wieder beiseite gelegt. Und jetzt in unserer letzten Folge, da haben wir nämlich über Einstein geredet.
Mhm.
Es gibt ein wunderbares Buch, das haben wir in der letzten Folge vorgestellt, die Einstein-Akten, wo eine Frau die letzte Freundin von Einstein 4 Jahre lang die Telefonate mit Einstein mit stenografiert hat. Und zwar immer nur, was er gesagt hat. Und das ist jetzt aufgetaucht. Das ist ein Fund, der ist jetzt, den hat irgendwo in irgendeiner Bücherei oder Bibliothek ist der aufgetaucht und da hat ein Typ ein Buch draus gemacht. Und weißt du, was mit Einsteins Gehirn passiert ist? Nach seinem Tod natürlich.
Ich denke, das ist wahrscheinlich irgendwo in Form Aldehyd irgendwo.
Ist verschwunden.
Ist verschwunden.
Es ist erstmal verschwunden. Das wurde entnommen und seine Augen wurden entnommen und waren dann weg, sind dann wieder aufgetaucht und die Augen soll zwischenzeitlich Michael Jackson besessen haben. Und da, warum erzähle ich den Quatsch überhaupt?
Ja.
Das steht auch in diesem Buch. Und da habe ich dann mal wieder geguckt in diesem Buch. Als Steff mir das erzählt, habe ich während der Sendung fiel mir das wieder ein, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, dieses Buch ins Spiel zu bringen, weil hier auch ein wunderbarer Satz drin steht. Also erstmal hat Einstein gesagt, ich bin ein Magnet für Idioten oder für Verrückte.
Mhm.
Was ich schon mal toll, großartig finde, weil ihm alle auf die Nerven gegangen sind. Alle wollten was von ihm.
Ja,
und er hat auch den wunderbaren Satz gesagt, der normale Erwachsene denkt über die Raumzeitprobleme kaum nach. Was ich jetzt bestätigen würde. Oder ist das so dein Fetisch?
Ja, doch. Mach ich doch sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Ich hingegen habe mich geistig derart langsam entwickelt, dass ich erst als Erwachsener anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern. So. Und dann habe ich dieses Buch und dachte, jetzt stelle ich es auch mal, jetzt muss es irgendwo unter. Und das Buch heißt Rest in Pieces. Die unglaublichen Schicksale berühmter Leichen. von Beth Lovejoy.
Okay.
Und ich eröffne jetzt themenbezogen direkt mit einer traurigen Nachricht. Viele wissen es nicht. Der Nikolaus ist tot. Das ist jetzt ganz hart für ganz, ganz viele.
Ja.
aber er ist gestorben. Und zwar irgendwann in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Und alle, die jetzt auch mal gedacht haben, so Santa Claus und so, das ist ja von Pepsi und Cola und bla bla bla, nee, stimmt nicht, den Kollegen jetzt wirklich gegeben. Er ist halt mehr als 1600 Jahren tot. Und wo habe ich die Stelle hier? Da, genau. Das Grab der beiden, also die beiden meint hier immer den Nikolaus und den Weihnachtsmann, also Personalunion, das waren nicht zwei, sondern einer. Das Grab der beiden liegt auch nicht am Nordpol, wo amerikanische Kinder vielleicht die letzte Ruhestätte ihres geliebten Santa Claus vermuten würden, sondern viele tausend Kilometer weiter südlich an der sonnigen Adria, Wo es sich genau befindet, ist jedoch nicht klar, denn im 11. Jahrhundert wurden die Überreste des Heiligen, auf den all diese freundlichen Geschenkebringer zurückgehen, aus seiner eigenen Kirche geraubt. Bis heute sind sie Gegenstand eines erbitterten Streits geblieben. Also tatsächlich hat Erdogan vor Jahren nochmal darüber nachgedacht, ob er die Gebeine zurückfordern soll. Obwohl das Land zu 99% aus Muslimen besteht und denen der Weihnachtsmann eigentlich ziemlich herzlich egal ist. Aber wie wir ja in Köln, aus der Kölner Stadtgeschichte wissen.
Ich wollte sagen, mit Reliquien kann man ja unglaublich viel Geld verdienen. Ne?
Ja, deswegen, Reliquien haben ist nicht das Schlechteste. Und dieser Ruf, also wie der sich verbreitet hat, das fand ich auch ganz interessant, dass das Seeleute weitergetragen haben. Mhm. Also der wurde halt, muss mal kurz den Kleber entfernen, so. Die Seeleute sorgten dafür, dass sich der Ruf des barmherzigen Nikolaus um die ganze Welt verbreitete, weil der Kollege, um den es hier geht, der soll, wie das natürlich immer so ist in der Kirche, der Wunder gewirkt und tolle Sachen gemacht und Goldklumpen auf Fenster gelegt von Prostituierten, was ich schon sehr seltsam finde, aber vor allem, woher weiß man das, aber es scheint belegt zu sein. Töchter von drei armen Leuten. Und was ich hier interessant fand, weil normalerweise ist das ja, finde ich ja immer so, Heiligengeschichten, die haben ja immer, das ist ja dann immer irgendwas Dramatisches oder so, tolle Geschichte, aber nee. Hier hat er bei anderer Gelegenheit, weckte er drei Kinder von den Toten auf, nachdem ein Metzger sie zerlegt und in ein Fass mit Salzlake eingepökelt hatte.
Das ist aber eine stramme Leistung.
Also, ja, vor allem, wie kriegen wir jetzt den Switch hin zu, der kippt dir was in die Stiefel, wenn du eine Stiefel rausstellst. Also das ist schon, fand ich schon, zumindest sagen wir mal, bedenkenswert. Und ja, dann haben die Seeleute haben von diesen Taten erfahren und haben das dann halt um die Welt getragen. Und so hat sich der Ruf von dem heiligen Nikolaus verbreitet. Und die Klamotten, die wir jetzt anhaben, also rot und so, das leitet sich alles von den Bischofsklamotten wohl ab, die der damals getragen hat, weil der halt Bischof war.
Er war ja auch Bischof, ja.
Ja. Also von da kommt das her. Aber ist tot. Und ich werde gleich noch, oder hast du noch Fragen?
Zum Nikolaus. Ich bin noch betroffen.
Bist noch?
Ja, das
ja, es ist auch
der plötzliche Tod.
Aber wir kommen ja morgen raus, also die Show kommt ja am 15. Heute ist der 14. Nee, Quatsch, ist überhaupt nicht, stimmt gar nicht. Heute ist der 9., glaube ich, ne? Ja. Morgen ist der 10. Bin mal in der Zeit schon wieder voraus. Von daher, Nikolaus ist ja für dieses Jahr vorbei. Wir können da jetzt auch keine Kinder mehr erschüttern. Ich habe noch einen Krimi mitgebracht. Soll ich den vorstellen oder möchtest du noch einen? Erstmal einen. Weil das mache ich zum Schluss hier. Das mache ich zum Schluss. Ich kann das jetzt noch machen, aber dann kannst du erst noch eins machen.
Ja, kann ich auch machen, ne? Könntest du das Mikro vielleicht noch ein bisschen? Also, ich weiß, ich bin heute lästig.
Weiß auch nicht, warum das nicht hält.
Ja.
Probier es mal. Vielleicht hält es so lange, bis du mit dem nächsten Buch fertig bist.
Ah, so. Ursula und das V-Team. Schon mal von gehört?
Ich kenne nur das A-Team.
Das A-Team, das V-Team. Das, aber es ist so ein bisschen...
Ich habe letztens ein Foto von wie heißt er hier, der Mr. T.
Ja.
Der ist ja uralt.
Ja, die Serie war doch in den 80ern, ne? Oder sowas.
Der sieht doch immer noch so aus.
Okay.
Nur in alt. Also ja. Ist echt total irgendein Foto. Ich weiß nicht, aus dem Altenheim oder ist so.
Keine Ahnung. Dann,
mitgealtert, ja.
Mitgealtert,
das sieht echt,
ja.
Der Original sieht noch so aus. Als alter Mann, total lustig. Als hätte den einer so mit so einer KI bearbeitet und dann so jetzt der alte B.A. Baracus.
Ja.
Ja. Das nur so nebenbei.
Okay.
Ja. Also nee, sag mir gar nichts.
Wir sind nicht beim A-Team, wir sind beim V-Team, ne?
Okay, ich bin gespannt.
Ja. Der Kampf um Köln beginnt.
Oh.
Ja. Es gibt ja die Legende oder die Sage, ne, von der heiligen Ursula, die mit den 11.000 Jungfrauen und die Kölner Stadt beschützt hat, beziehungsweise andere sagen, es waren vielleicht auch nur 13. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls, was wir jetzt hier haben, das ist jetzt kein Krimi, sondern das ist irgendwie so eine ganz abgedrehte, und das würde dir eigentlich unglaublich gefallen, so eine ganz abgedrehte Geschichte, so eine Mischung aus, weiß ich nicht gar nicht, kennst du den Aranovich mit den Die Flüsse von London, mit den Geistern?
Ja.
Ja? Das ist ja spielunterweise in der heutigen Zeit, aber es geht um Geister, es geht um Gespenster und so weiter, die halt quasi ganz normal im Alltag natürlich mit leben. Und hier ist es so, es spielt im heutigen Köln und alle 30 Jahre werden von den Hunnen heimgesucht. Und Ursula, Das ist die große Kämpferin. Die muss, alle 30 Jahre kommt eine neue Ursula. Die wird in jahrelanger Kleinarbeit, oder nicht Kleinarbeit, im jahrelangen Training wird die auf diesen Kampf vorbereitet. Und die muss dann mit ihren 11 Jungfrauen gegen die Hunnen kämpfen, gegen die Geisterarmee. Und das spielt dann teilweise in Köln am Melatenfriedhof. Es ist so unglaublich witzig und toll. Also eine Mischung aus Aranovic, Harry Potter und ein bisschen Kölner Stadtgeschichte. Das alles in einen großen Topf geschmissen, einmal rumgerührt und dann geht die Kiste los. Das Problem ist mit den 11 Jungfrauen ist, dass 2 verschwunden sind. Man weiß nicht warum. Und dafür, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie er nochmal heißt. Jetzt habe ich den Namen aber vergessen. Ich meine, er heißt Daniel. Jetzt muss Daniel, der in der Kneipe sitzt und sich von seiner Freundin getrennt hat, muss in diesen Kampf mit einschreiten. Er wird quasi rekrutiert und das macht er dann auch. Und das wird so wild, dass man das, wenn man das jetzt so erzählt, hört sich das alles immer sehr komisch an. Er ist total besoffen, sitzt in der Kneipe, sie kommt da rein und sagt, ich brauche jemanden, der mir hilft gegen den Kampf, gegen den Kunden. Bist du dabei?
Natürlich.
Und dann geht er mit raus, dann kommt schon irgendwie ein Bus angefahren, so ein Geisterbus, dann steigen sie dann ein und dann fahren sie halt nach Köln zu diesem großen Kampf. Der Kampf fängt an, es kommt irgendwie auch ein Hunnenkönig auf ihn zu und er weiß überhaupt nicht, was los ist, berührt diesen Hunnenkönig und der schlüpft in ihn rein. Also er hat quasi dann 2 Seelen in seiner Brust und ihm wächst auf der Schulter so ein kleiner Nekromant, der Fürst der Finsternis. Führt zu ganz absurden Verwicklungen auf der Polizei und. Ich habe so schallend gelacht bei dem Buch, weil das so voll Sprachwitz ist, weil die Geschichte so abgedreht ist. Denkst du, boah, es kann eigentlich nicht schlimmer werden und es wird immer schlimmer und es wird immer witziger und es ist sehr, sehr witzig und das macht großen Spaß.
Muss man dafür jetzt die Geschichte kennen?
Nein, überhaupt nicht. Da haben die sich auch nur ein bisschen was rausgepickt. Überhaupt kein Problem.
Ja, weil wir senden ja international.
Ja, genau.
Wir hatten übrigens letztens ganz viele Abrufe aus Amerika. Ich glaube, wir haben da eine große Homebase.
Okay.
Ja. Irgendwelche Expats wahrscheinlich. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle wissen, was Ursula ist. Wird das irgendwo mal erklärt? Also, gibt es eine kleine Zusammenfassung in der Gesamtgeschichte?
Ja, das am Anfang wird das kurz erklärt. Und wie das auch ganz so zustande kommt, dass immer alle 30 Jahre nochmal neu gekämpft werden muss. Weil da gibt es natürlich auch so eine Geister, nicht Armee, sondern so einen Geisterrat, der da immer drüber bestimmt. Das ist alles genau festgelegt und sehr witzig.
Das finde ich ja bei Geistergeschichten generell immer so lustig, dass die sich an irgendwelche Regeln halten müssen.
Genau.
So. Da darf nur ich stelle mir immer so vor, du bist jetzt Dämon, ne, und jetzt sitzt du da, keine Ahnung, wo hocken die? Im Hölle. Sagen wir mal Hölle, hockst da unten, genau. Und denkst dir so, jetzt kommt wieder irgend so ein Penela an und macht so hier einen Kreis auf die Erde und Pentagramm rein und dann hat er irgendwas vergessen. Und dann denkst du, scheiße, kannst nicht hin. Verstehe ich nicht. Also finde ich total unlogisch.
Ja, aber es muss doch da auch Regeln geben, das wäre doch so fürchterlich.
Wer hat die festgelegt?
Ja, das ist natürlich der Geisterrat. Man hat sich ja bestimmt damals, es ist wie bei den alten Ritterturnieren, da gibt es doch auch feste Regeln. Ja, also nicht, wenn sie nachher aufeinander, ne?
Situation mal anders. Du hast jetzt eine halbwegs korrekte Dämonenbeschwörung durchgeführt, mit einem Fehler. Das hat der Dämon jetzt aber nicht mitgekriegt. Wer schreitet denn da jetzt ein? Und sagt, so geht das nicht hier. Zack, da, Salzkruste durchbrochen, tschüss.
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich ein Fall für den Ältestenrat. Na, der noch da drüber hängt. Ne? Nee,
für den Elferrat.
Für den Elferrat wahrscheinlich, ja.
Ein ganz klassisches Elferrat-Ding. Ja.
Auf alle Fälle.
Ja. Ich war ja letztens wieder in der Knochenkammer, St. Ursula. Mhm. Das ist ja, da sind die ja alle.
Genau, da sind die.
So, das, was übrig ist, das meiste davon. Ich fand diese Idee ja total lustig oder gut, weil ich die so kölsch finde. Die Kirche hat ja verboten, dass man Reliquien verkauft. Mhm. Also das war ja überhaupt, durfte es ja gar nicht. Aber die Kölner waren halt clever genug und haben dann gesagt, ja, die Reliquie, die kriegst du umsonst. Aber dafür brauchst du ja einen Schrein. So eine Kiste drumherum. Mhm. So, und die haben sie teuer verkauft. So, und ohne Kiste halt keine Reliquie. Und die stehen ja jetzt. Das sind diese wunderbaren Köpfe. Hast du die mal gesehen?
Ja,
habe ich. Diese Handgeschichte finde ich ja total großartig. Ja. So. Allein die Idee finde ich super. Aber das taucht da wahrscheinlich ja nicht auf.
Das taucht da nicht auf, nein.
Aber du sagst, es ist sehr lustig, weil für mich klang es jetzt am Anfang so typisch Weiberfassnacht.
Nein.
Also in der Kneipe kommt einer rein und sagt, ich muss mir gegen die Hunde helfen. Ja, alles klar.
Ja, so fängt es im Endeffekt auch an. Ja. Ne? Der ist Fremdenführer und man hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Man hat ja auch keine Wohnung, man weiß auch gar nicht, wo er hin soll. Und, aber das ist wirklich sehr, sehr lustig und sehr zu empfehlen.
Okay, dann hau mal den ersten oder letzten Satz raus. Ist das eigentlich, gibt es da mehrere dann von? Dass irgendwie, das sieht immer so V-Team, da klingt
für mich ja, so, man als, weiß als nicht als so richtig. Serie also, dazu. Sie haben, das ist für den Eichborn Verlag, war das jetzt echt schon
mutig
und das ist aber auch ein richtiger Erfolg bei denen gewesen und ich glaube, da könnte irgendwann mal ein Teil 2 Babys sind ekelhaft, verkündete Anna lautstark. Über ihre Überzeugungen verkündet sie grundsätzlich lautstark. Delia lachte verlegen.
Okay, ich komme rein.
Ja, okay.
Ich komm ins Thema. Okay, ich hatte ja dir letztens schon mal erzählt, dass ich auf so seltsame Jobs und seltsame Liebschaften oder beziehungsweise Leidenschaften stehe. Und wir hatten ja letztens die Ordenskunde, die Falleristik.
Ja.
Und ich stelle jetzt mal die Frage, auch gerne ins Publikum, wenn einer weiß, was ist Phrenologie? Keine Ahnung? Also die Phrenologie ist schuld daran, dass wahnsinnig viele von den Leichen hier in diesem Buch geköpft wurden. Mhm. Wegen der Köpfe, also die Köpfe wurden abgetrennt und mitgenommen. Und die Phrenologie, das ich lese es einfach mal so vor, wie es hier steht. Die Phrenologie war eine der seltsamsten Moden des 19. Jahrhunderts. Ähnlich wie das Tragen von Reifröcken oder die Unsitte, Kranken bei jedem erdenklichen Leiden Blutegel auf die Haut zu setzen. Von den Deutschen Franz Josef Gall und Johann Spurzheim entwickelt, basierte die Lehre der Phrenologie auf dem Gedanken, dass sich durch die geistige Tätigkeit eines Menschen Größe und Gestalt seines Gehirns verändern und dies wiederum Einfluss auf Größe und Gestalt seines Schädels hat.
Mhm. So. Also großer Kopf, sehr schlauer Kopf sozusagen.
Ja, groß, nicht unbedingt schlau, aber auf jeden Fall Deformationen jeder Art waren halt sehr beliebt. Der Phrenologen zufolge standen verschiedene Gipfel und Täler der Schädellandschaft in Bezug zu etwa 30 Organen, die für Charaktereigenschaften wie Familiensinn, Wissensdurst, Optimismus und Güte verantwortlich waren. Eine in der Nähe des Ohres hervortretende Beule konnte demnach auf ein zerstörerisches Gemüt hinweisen, während eine Wulst im Nackenbereich auf eine überaktive Libido schließen ließ. So. Das sind Phrenologen. Und die Phrenologie hätte wohl keinen großen Schaden angerichtet, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass einige ihrer Vertreter über gut entwickelte Organe zum Zweck des Diebstahls verfügten, insbesondere des Schädeldiebstahls. Unter anderem sammelten Phrenologen gerne Schädel, weil sich anhand ihrer so gut phrenologischen Theorie darlegen ließen. So mochten die großen Augen eines Genies zum Beispiel dazu dienen, den einen Grundsatz zu beweisen, während die fliehende Stirn eines Kriminellen einen anderen untermauerte. Joseph Haydn, Sir Thomas Brown und sogar der Marquis de Sade, sie alle mussten sich im Namen der Phrenologie posthum von ihren Schädeln trennen. Also das fand ich so...
Die Augen von Einstein, ne?
Die Augen von Einstein.
Da kommen da ja, auch wieder, ne?
Also da haben die wirklich so reihenweise dann Schädel mitgenommen. Und ich frage mich so, ob sich sowas nochmal durchsetzen kann. Also, ob wenn jetzt, keine Ahnung, hier Tokyo Hotel irgendwie der Phrenologie in ihrem Podcast mal irgendwie nachgehen würden, ob dann wieder die Leute anfangen würde, ob man sich so gegenseitig anfassen würde und gucken so am Schädel, ob du da so, hier, boah, hier, du hast aber Tomaten, keine Ahnung, du isst gerne Tomaten oder du bist halt schon sehr intelligent. Aber die haben das halt durchgezogen und die haben es vor allem massenhaft durchgezogen. Und es wurde eine echte Mode, dass die gegenseitig Schädel von Leuten auf dem Tisch hatten, die sie verehrt haben. Mhm. Also wenn, ich will es jetzt nicht beschreien, aber wenn du jetzt zum Beispiel vor mir sterben würdest, dann wäre ich dann total stolz, wenn ich deinen Schädel auf meinem,
hier,
bei Podcast, super. Du wärst ja noch dabei.
Ich wäre dabei, ne?
Hättest auch keine Probleme mehr mit dem Mikrofon.
Nee, das wäre super.
Wäre doch sehr schön, ja, oder?
Schöne Tropfkerze drauf oder so, ja. Das fände ich super, ja, toll.
Da gab es echt viel Ärger. Also auch das kann ist eine oder viele Geschichten, die haben tatsächlich mit Schädeln zu tun. Und das Interessante fand ich, kann ja nur so ein paar Namen vorlesen, welche Leichen tatsächlich ein interessantes Leben gehabt haben. Also, nee, Leben nicht.
Danach.
Das passt nicht. Nachleben.
Die danach auf Reise gegangen sind.
Auf Reise, verschwunden, wiedergekommen. Ludwig van Beethoven, Einstein hatten wir ja schon. Abraham Lincoln. Mhm. Charlie Chaplin, Elvis Presley. Dann haben wir Alexander der Große, Adolf Hitler, Che Guevara, Osama Bin Laden, so ein bisschen die politischen Toten, Mozart, Napoleon und Rasputin. Mhm. Und Rasputin, die Geschichte kennst du ja wahrscheinlich oder kennen wahrscheinlich alle, die haben den ja versucht, das ist ja eine wahre Geschichte, also nicht in allen Details. Aber wusstest du, wo der Mörder oder einer der drei Mörder von Rasputin beerdigt ist?
Nein.
Auf der Insel Mainau. Mhm. Am Bodensee.
Am Bodensee, ja.
Kann man besuchen. Mhm. Ist ganz interessant, ist eine Kirche auf der Insel Mainau. Also die Insel Mainau, für alle, die es nicht wissen, ist die Blumeninsel. Ist ein riesiger botanischer Garten. Und da stehen aber noch, da steht das Familien, die Familienkirche der Romanows. Und in dieser Kirche, ich war da, gibt es ein Grab, aber das ist so unscheinbar. Also du kommst in die Kirche rein, da liegen rechts auf dem Boden liegen drei Bohlen. Mhm. Und daneben in so einer Ecke ist einfach nur zwei Blumen für die Gräfin Romanowa und daneben, das war glaube ich ihr Bruder, dieser Dimitri Romanow, mhm, der halt an dem Mord oder maßgeblich an dem Mord von Rasputin beteiligt war, stehen dann so zwei Tafeln und wenn du diese Bohlen wegnehmen würdest, dann kämst du in einen Keller, wo der liegt.
Mhm. Die hast du aber nicht weggenommen. Also, nee. Oder wolltest du?
Nee, ich war ziemlich verlockt, weil die waren nicht gesichert. Und das ist wirklich in dieser Ecke, also wenn du diese Kirche reinkommst, das interessiert kein Mensch. Hm. Das ist total lustig, dass da wirklich, das ist eine relativ prominente Leiche und es interessiert aber wirklich niemanden da. So, das fand ich sehr lustig. Oder halt auch spannend, dass die da liegt und dass sich das so keiner interessiert.
Man muss es ja auch wissen, ne? Ich meine, sonst sonst guckst du da hin und denkst, na ja.
Stimmt, wer kennt die drei Attentäter von Rasputin? Wahrscheinlich. Ja. Und wer würde Rasputin ohne Bonnie M. kennen? Muss man ja auch mal sagen.
Ja, also, auf alle Fälle.
Oder haben alle den sechsstündigen Klassiker, den russischen Klassiker gesehen, Rasputin 1 und 2? Sechs Stunden langer Stummfilm. Ich auch noch nicht. Nee. Habe ich mir noch nicht rangetraut. Ja, es ist ein Stummfilm. Ja, das ist hart. Also sechs Stunden lang ist das schon eine harte Nummer. Ja. Okay, dann mache ich jetzt noch mit, bevor wir zu meinem...
Okay.
Kann ich auch relativ kurz abhaken, weil man eigentlich fast nichts verraten kann.
Ah, ein bisschen was kann man erzählen.
Vera Buck, der dunkle Sommer, nur einer weiß, was in jeder Nacht geschah. Fand ich vom Grund her, also ich denke mal, viele haben es mitgekriegt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, haben Gemeinden in Italien angefangen, Leute anzuziehen, indem sie gesagt haben, sie können da Häuser für 1 Euro kaufen. So, um halt wieder so völlig ausgeblutete Dörfer zum Leben zu erwecken. Und dass sich irgendwann mal einer als Krimistoff schnappt, habe ich jetzt eigentlich schon länger mit gerechnet. Aber unerwartet was passiert. Also die Frau, um die es hier geht, die hat einen Schicksalsschlag hinter sich, ist eine Architektin und es ist ein Haus zusammengestürzt und gab Tote, sage ich jetzt einfach mal so. Hm. Ob das stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Ist aber auch gar nicht, für die Verhandlung gar nicht so wichtig und zieht sich jetzt nach Sardinien zurück. Und erstens ist es sehr schön für alle, die mal auf Sardinien waren oder alle, die Bock haben, mal nach Sardinien zu gehen, weil also ich war auf Sardinien und alles, was sie da beschreibt, kenne ich. Mhm. Also die Ortschaften, das stimmte alles. Sogar teilweise die Restaurants stimmten. Also von daher ist es eine schöne Urlaubslektüre, wenn man da hin will. Und die Geschichte ist halt die, dass sie dieses 1-Euro-Haus gekauft hat, um von allem Abstand zu haben. Also sie will eigentlich alleine sein. Und wie das immer in solchen Büchern ist, das klappt natürlich nicht, obwohl der Ort leer ist. Bis auf einen einzigen anderen Typen, der da wohnt. Ein alter Mann, der von einer Pflegerin betreut wird. Und dann geht es halt erstmal so eher wie ein Gruselplot los. Also sie kommt nach Hause, auf einmal hängen Bilder an der Wand, die da vorher nicht hingen. Sie begegnet irgendjemanden, die Kirchenglocken läuten, obwohl eigentlich niemand mehr in dem Ort ist. So, und dann stellt sie nach und nach fest, aufgrund der Reaktionen der Leute, die in den umliegenden Ortschaften wohnen, wo sie halt zum Einkaufen hingeht, dass sie da wohl ein ganz spezielles Haus gekauft hat, in dem wohl mal was ganz Schreckliches passiert ist. Und sie versucht jetzt rauszufinden, was da passiert ist. Und ab da kann ich tatsächlich jetzt, wäre alles, was ich jetzt verraten würde, wäre gespoilert.
Aber dann kann ich das ja machen, weil ich habe es auch gelesen.
Du hast auch gelesen?
Ja, ja, genau. Ah, und,
du darfst das natürlich, du darfst es.
Ja, aber ohne jetzt zu viel zu verraten, was man sagen kann, das spielt ja auf 2 Ebenen.
Damit hast du noch nicht zu viel verraten.
Ja, ja. Das geht doch noch. Ne?
Das geht noch, ja. Genau. Welche sind das für dich?
Ja, die eine Ebene ist natürlich, ist sie die Architektin, ne, die da sich versucht, dort ein neues Leben aufzubauen oder einfach nur Abstand haben will von dem Unglück, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite heißt es ja irgendwann, dass in diesem Dorf ja was Schlimmes passiert ist. Und sie fängt ja so ein bisschen an zu recherchieren. Und dann springt ja die Handlung auch dann um Jahre zurück in das Dorf. Mehr möchte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, ne?
Nein. Ja, du hast jetzt auch mal richtig einen rausgehauen.
Ja, natürlich. Dort, ich weiß aber den Namen leider nicht, man dort spielt die Hauptrolle eine junge Frau, die mit ihren Freunden, die auch in diesem Dorf sind, alles Mögliche, weiß nicht, Jugendfreunde, die alles Mögliche erleben und da passiert natürlich auch einiges.
Ich glaube, was man verraten kann, ist, das war mir bis dahin auch nicht bekannt, dass Sardinien anscheinend so mal irgendwann eine Hochburg der Entführungskriminalität gewesen sein muss.
Ist es auch.
Das ist immer noch.
Ist es mehr? Nein, das weiß ich nicht, aber es gibt ein Dorf, das heißt, ich meine, Unisono. Das ist ein Banditendorf. Und das ist sehr berühmt, weil es da riesige Wandbilder gibt. Die ganzen Häuser sind bemalt, da sind, glaube ich, 30 oder 40 Bilder. Die haben sich halt immer gegen die Obrigkeit oder immer gegen die Politik aus Rom haben die sich erwehrt. Und die sind bis heute, wird denen so ein bisschen nachgesagt, dass die einfach so anders sind, einfach so schwer zu regieren. So ungefähr. Wenn es ja irgendwelche neuen, weiß ich nicht, ich sag mal Verordnungen und in der Gemeinde oder was weiß ich, oder wenn die Steuer erhöht sind, sind das die Ersten, die dann wahrscheinlich zur Schippe oder zum Traktor greifen und dann gucken, dass sie dagegen irgendwie so ein bisschen agieren können.
Okay, also wie fandst du es?
Ich fand es sehr gut. Das hat ja nachher auch, das schließt sich ja auch wirklich zu einem super Kreis nachher. Also es hat alles nachher Sinn, was da vorher so passiert, auch wenn man denkt so, was ist denn da jetzt? Ist es wirklich, wirklich gut. Vera Buck ist ja auch irgendwie, weiß ich, eine relativ junge Autorin. Und ich glaube, das ist der dritte Roman oder so, aber wirklich hervorragend. Wolfskinder hat sie geschrieben und noch irgendwas, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, irgendwas mit dem Der Wald oder so ähnlich oder Das Gefängnis. Sehr, sehr gut. Gute deutsche Krimi-Literatur.
Ja. Die Luft flirrte in der Sonne.
Wow.
Ist ja so ein Klassiker, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Der geht so bei jedem Dritten.
Ja, das geht.
Alles in Italien, Spanien.
Genau. Ich war ja in diesem Jahr in der Toskana und wir sind da auch so in zwei, drei Regionen vorbeigekommen. Das haben sie in Italien, also haben sie auf dem Festland haben sie das auch, diese 1 Euro. Ja, Häuser, die immer noch zu kaufen.
Okay.
Ne? Es gibt so ein paar, also es sind kleine Gemeinden oder sowas, klar, die sind, ist natürlich, die sind verlassen, Landflucht und so weiter. Und das gibt's aber immer noch. Ne?
Und was, kann, was das verlockt?
Man, also ich meine, na, verlockt will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie so die Idee, du fährst durch eine wunderschöne Landschaft, du hast Urlaub und denkst so, wow, ne? Also für ein Euro, ne? Ja, den hast du doch noch, ne, in der Tasche. Das Problem ist, es hängen da wahrscheinlich 250.000 hinten dran für die Renovierung und da ist ja auch nichts in den Häusern. Ne? Also nicht in den Häusern, auch drumherum. Die Leute sind ja weggezogen, weil es ja auch keine Infrastruktur gibt. Also ohne Auto bist du aufgeschmissen, sprichst die Sprache nicht und. Das ist schon ein Wagnis.
Okay.
Also bin ich wiedergekommen, hab gedacht, komm, machst die Buchhandlung weiter.
Machst du mal,
läuft.
Ja, läuft aus, auch läuft, gut. Läuft, ja. Kann man ja auch.
Genau.
Und jetzt, wo er noch weiß, wo dein Schädel irgendwann landet, ist doch alles.
Das ist doch alles gut.
Ist doch alles geregelt.
Ja, genau.
Okay, dann du hast ja noch eins da liegen. Das habe ich jetzt auch gelesen.
Das habe ich
jetzt
auch gelesen.
Das habe ich auch gelesen.
Könntest du das Mikro noch mal ein Stückchen höher?
Ja, klar.
Vielleicht.
Wir können ja mal hier so. Müssen wir hier improvisieren.
Ja.
Das geht für den Bond, geht für nicht. Bücher.
So.
Wenn es jetzt wieder runterkommt, dann hält's.
Ja, dann hält's auf alle Fälle. So. Darf wieder keiner sehen, was wir mit den Büchern machen, ne?
So, so schaffen wir es.
Ja, so schaffen wir es.
So, was,
ja, Andreas Gruber, Herzfluch. Ist eine neue Erscheinung. Ich habe mir den sofort gekauft, weil ich ein riesiger Andreas Gruber-Fan bin.
Ich auch.
Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass das im Endeffekt der zweite Teil ist aus einer neuen Krimi-Reihe. War mir überhaupt nicht klar.
Das hast du mir auch nicht gesagt, als du mir das Buch empfohlen hast.
Genau. Siehst du mal, ich war falsch informiert von mir selber. Na, das ist unglaublich. Aber erstmal eine Lanze, ne, zu deutschen Krimis oder deutsche Krimi-Autoren. Ich meine, er wohnt in Österreich. deutschsprachig, ne, sagen wir so.
Ich sag da jetzt nichts zu.
Nein. Andreas Gruber schreibt super tolle Krimis.
Ja. Na, also wir haben die Snyder-Serie.
Wir haben die Snyder-Serie.
Martin, wie ist nochmal? Martin M.
Martin S.
Snyder.
Das S ist ganz wichtig.
Ganz wichtig, ne? Ja.
Dann gibt's noch eine andere Reihe, diese Krimi-Figur Pulalski.
Die finde ich aber total schlecht.
Ja, da gibt es 4 Bände. Da gibt es 2 Krimis, die sind ganz schlecht, aber sind 2 von dieser Reihe, die sind großartig. Die sind genauso gut wie die Martin S. Snyder. Also er hat wirklich so einen ganzen Kosmos mittlerweile an Figuren. Und ja, er hat eine neue Krimireihe, ein Autoren-Ermittlerpaar mit Ella Gehring und Peter Gehring. Sie ist Ermittlerin, er arbeitet beim LKA, ist Entführungsspezialist und wird halt auch, wenn Leute entführt werden, wird er gerufen und er fährt mit seinem Partner dann dorthin und versucht halt irgendwie das alles zu klären. Und du hast gerade gesagt, du hast es auch gelesen.
Ich habe es auch gelesen, ja.
Wie hat es dir gefallen?
Ich fand es großartig. Ja, also tatsächlich war jetzt was anderes. Aber ich bin auch so gemischt rangegangen, weil ich die Snyder-Sachen super finde. Alle verschlinge ich. Ist auch kein einziges Schlechtes dabei. Die andere Serie da fand ich grottig. Hm. Wobei ich das total faszinierend finde, dass ein Autor in der Lage ist, unglaublich gute Bücher zu schreiben und dann parallel unglaublich schlechte Bücher zu schreiben. Also so, wo du denkst, so, das war mega klischeehaft, fand ich das. Hm. Aber der hat die Bücher jetzt nicht so, dass die Schlechten vor den Guten waren, sondern das ist ja parallel.
Das ist zwischendurch, ja.
Und das checke ich nicht. Also sitzt er dann zu Hause und denkt sich so, boah, ich habe echt überhaupt keinen, ich mache das jetzt mal so richtig blöd. Ich habe 3 Wochen Zeit, ich ziehe das jetzt durch. So. Verstehe ich nicht. Also komme ich echt nicht rein, während das hier wieder total gut war. Also auch mal wieder neue Konstellationen. Hm. Das lebt ja auch davon, also gerade diese Snyder-Serie lebt ja von diesem total krassen Schneider-Typen. Snyder.
Das Holländer arbeitet beim BKA. Ja. BKA. Und raucht ständig Marihuana.
Oder trinkt Vanilletee.
Trinkt Vanilletee.
Oder steckt sich irgendwelche Akupunkturnadeln irgendwo hin.
Und die Figur ist schon so großartig, die kann man gar nicht besser erfinden. Dann kann man wirklich großartige Krimis machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Andreas Gruber manchmal, oft wenn der auf Motivsuche ist, denkt so, das passt jetzt nicht in unseren Snyder-Fall rein, den packe ich vielleicht woanders rein oder so. Bei Herzfluch geht's um sind 2 Stränge so ungefähr. Es geht einmal um einen entführten Jungen, auf Rhodos, auf einer griechischen Insel entführt worden ist, wo halt die 2 Ermittler jetzt hinfliegen. Gleichzeitig ist seine Frau ja Privatermittlerin, die wird auch gerufen, weil ein Industrieller, dessen Nichte ermordet worden ist, und der Mörder ist aus dem Gefängnis freigekommen, beziehungsweise im gesicherten Gerichtsprozess ist er freigelassen worden. Und er sagt, der hat sie trotzdem ermordet. Er hat es einfach geschafft, mit guten Anwälten sich aus diesem Prozess rauszuziehen. Und seitdem ist er verschwunden, seit 10 Jahren. Und er hat aber auch nicht mehr lang zu leben und bittet halt diese Ermittlerin, da nochmal auf die Fährte zu gehen und den zu suchen, weil er möchte, dass der so seine gerechte Strafe halt bekommt. Und das führt aber nachher sie auch nach Griechenland und das führt im Endeffekt, beide Fälle werden nachher...
Nach Italien.
Nicht nach Griechenland. Doch, Griechenland.
Ich habe Italien im Kopf.
Doch, Griechenland.
Okay, wir klären sind
nachher auf Mykonos. Naja, das ist... vielleicht fährt sie vorher noch mal nach Italien, das weiß ich jetzt
weißt
nicht
du, mehr, Weißt du, was das Problem ist? Nee? Ich habe das andere Buch gelesen.
Ach so.
Du hast Herzfluch und ich habe das andere.
Okay, ja. Die sehen auch so ähnlich
ja,
aus.
Ich dachte gerade, was erzählt der da? Völlig andere Story. Okay. Nee, tatsächlich. Aber das sieht ja exakt gleich aus. Das heißt Herzgraben dann oder was?
Genau.
Herzgrube.
Ja, genau.
Genau, ja. Okay.
Und dann muss ich das auch noch lesen. Genau, beide Fälle führen nachher. Werden ein großer Fall, da möchte ich jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber was Andreas Gruber kann, der kann einfach super gut spannend schreiben, man bleibt einfach dabei und das ist einfach auch so ein Ding, gibt ja so Krimis, die können sie aus der Hand legen und dann weiß man am nächsten Tag nicht mehr, wo war ich denn jetzt so, da bleibt man einfach total dran und das ist einfach, auch wenn das, weiß ich nicht, 500 Seiten sind, das fließt einfach total.
Ja, also das ging mir bei dem anderen ziemlich genauso, aber das ist ja schön, das freut mich jetzt, weil dann kann ich das ja auch noch lesen.
Genau. Also meine Krimi-Empfehlung, jemand, der noch keinen Andreas Gruber gelesen hat, mit Herzfluch muss man vielleicht nicht umgehen, sondern mit deinem Herzgrab oder die Martin S. Snyder-Bände.
Ja. Da auch gerne nochmal in unserer Podcast-Liste zurück scrollen, weil ich bin zu Martin S. Snyder gekommen über unseren lieben Freund Hilde Hertel, der großer Krimi-Fan ist und Türsteher. Und wir hatten eine Folge über Türsteher. Und da hatten wir den eingeladen. Und da hatte er, dann haben wir noch direkt eine Krimi-Folge mit ihm aufgenommen, weil er ein Wahnsinns-Krimi-Fan ist. Und er hat mir diesen Snyder empfohlen. Und seitdem habe ich die alle gelesen. Und ja, wie gesagt, die eine super, die jetzt wieder gut. Dann habe ich jetzt auch wieder Bücher zu lesen. Okay, dann
Showdown.
Showdown. Und jetzt komme ich zu einem, also ich bin ja selten so unglaublich begeistert von Biografien. Also Biografien, ich lese total gerne Biografien. Ich habe auch noch ganz viele zu Hause stehen. Ich lese die total gerne. Aber das ist dann eher so, weil die Leute ja so ein spannendes Leben haben. Also ich habe jetzt noch Alfred Hitchcock und seine Frau. Muss großartig. Ich habe die Dick und Doof, also Stan Laurel, Oliver Hardy Biografie. Die sind wahnsinnig spannend und aufregend. Aber es ist immer so, weil die Leute so ein spannendes Leben haben und meistens sind diese Bücher nicht so gut geschrieben. Im schlimmsten Fall Autobiografien, das können ja die wenigsten so. Und dann denkt man ja, nur weil ein spannendes Leben hat, das heißt, dass du das auch schreiben kannst. Also ich glaube, das Krasseste, was ich jemals gelesen habe, war hier von Britney Spears. Hast du die gelesen?
Nee.
Die haben wir auch mal vorgestellt. Da haben 7 Lektoren dran gearbeitet. Und du hast das Buch in der Hand und denkst dir, da hat kein einziger dran gearbeitet. Es ist wirklich, also es ist ganz, ganz hart zu lesen. Und die haben wohl auch reihenweise aufgehört und haben... ganz schrecklich, aber das hier, das ist jetzt, ist für mich der Prüfstein, der Meilenstein der Biografie und gerade im Musikbereich, die Blues Brothers. Von Daniel DeVise oder Daniel DeVise, ich weiß nicht genau, wo er herkommt, wie er sich ausspricht. Relativ dicker Schinken, mega aktuell, der hat 2020 erst angefangen zu recherchieren und man hat das Gefühl, und das fand ich total faszinierend, wenn man das Buch liest, dass der von Anfang an quasi, der stand bei Belushi an der Wiege, bei Dan Aykroyd an der Wiege und er hat mit dem 15. Kameramann von Blues Brothers, der Schwester, im dritten auch noch ein Interview geführt. Also der muss mit jedem geredet haben, der auch nur irgendwas mit diesem Film zu tun gehabt hat und er schreibt es wirklich so, dass du die ganze Zeit, das ist wie ein Film, du sitzt neben dem und gehst durch diese Biografien durch, du lebst mit diesen Typen mit und es ist so spannend, weil das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Dan Aykroyd und John Belushi waren Best Buddies.
Okay.
Das waren richtig, richtig fette Freunde. Deswegen komme ich auf Stan Laurel und Oliver Hardy. Die haben zusammen gewohnt, die haben zusammen gearbeitet, die haben sich perfekt ergänzt, weil der eine, Dan Aykroyd, konnte super schreiben und Belushi war halt ein mega Performer. Und der geht das jetzt hier an. Ich dachte halt, okay, hier steht halt drauf, eine Musikfilm-Legende. Der erzählt mir jetzt einfach nur die Geschichte von dem Film. Und er fängt halt wirklich bei der Geburt quasi von Belushi an, geht die erstmal bis zu dem Punkt, wo der Dan Aykroyd getroffen hat. Und dann fängt er wieder bei Dan Aykroyd an, bis die sich auch wieder an dem Punkt, wo die sich getroffen haben. Und die kommen beide aus einer Show, da haben die sich kennengelernt, Saturday Night Live. Und da war auch da, zu dem Zeitpunkt war Chevy Chase der große Star. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ganz dunkel.
Gerade wieder ganz aktuell. Chris Walls. Ich weiß nicht, Schöne Bescherung bei den Chris Walls heißt der Film, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Das Publikum nickt, bin da nicht so super safe. Aber den habe ich schon ein paar Mal gesehen, da ist der Hauptdarsteller Chevy Chase. Und als der gegangen ist, hatte Belushi seinen Durchbruch. Weil der damals in der Truppe halt so der Hero war. Und dann haben die beiden angefangen, schon in dieser Show diese Blues Brothers zu entwickeln. So als Gag in der Show. Und dann irgendwann haben die sich halt überlegt, dann haben die diese Band gegründet, also die Blues Brothers, die gibt's wirklich, diese Band. Und die haben auch ein Album gemacht, bevor der Film entstanden ist. Und haben die mit unglaublich guten Bluesmusikern besetzt, weil Dan Aykroyd ein wahnsinns Blues- und Soul-Fan war. Und dann hat er gedacht, okay, wir müssen zum einen was für die ganzen Legenden tun, ne, weil zu der Zeit hatten diese ganzen Musiker, die in dem Film auftauchen, du kennst den Film nicht mal, ne?
Ja.
Die da auftauchten, so Cab Calloway, James Brown, Aretha Franklin, die hatten alle ein Tief. Also die Musik war überhaupt nicht mehr up to date irgendwie und die krebsten alle so vor sich hin. Und dann haben die alle für diesen Film gecastet quasi und noch einige mehr, die mir jetzt, John Lee Hooker war noch dabei und also bis in die Randposition musikalisch super besetzt. Dan Aykroyd hat das Drehbuch geschrieben, wusste ich auch nicht. Und dann haben die diesen Film in Chicago gedreht. Und alle Geschichten wirklich rund um diesen Film, was da alles passiert ist, also von Drehgenehmigungen, die haben da, kennst du dich an diese Nazi-Szene erinnern, wo die Nazis über die Brücke fahren? Gibt es eine Szene, also der ganze Film besteht ja eigentlich nur daraus, dass die Blues Brothers verfolgt werden.
Genau, sie sind auf der Flucht.
Ja. Aber von Nazis? Nee, sind gar nicht auf der Flucht.
Nicht auf der Flucht?
Nee, die müssen...
Ja gut, die müssen, zu gewisser Uhrzeit müssen sie ja...
Genau.
also das Dokument da abgeben. Was
die Handlung kann man ja in einer Minute, zwei Sätzen erklären. Das katholische Waisenhaus, in dem die groß geworden sind, die beiden Jack und Elwood Blues, muss $5,000 Grundsteuer nachzahlen, hat sie nicht. Und dann haben die beiden jetzt den Auftrag vom Herrn, die Kohle ranzuschaffen. Das machen sie mit einem Konzert und dann müssen sie die Kohle aber noch nach Chicago bringen, auf dieses Amt, wie auch immer das heißt. Und da brauchen sie einen Stempel und ab da ist es geregelt. Weißt du, wer der Beamte ist?
Nein.
Steven Spielberg. Oh. Also auch deswegen ist es, also den Film nochmal anzugucken, ist wahnsinnig interessant, weil alle Cameos aufgedeckt werden. Hm. Also wer da alles so mitspielt, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wer da alles so rumgerannt ist. Ja, und die werden auch von Nazis verfolgt, irgendwann. Und dann gibt es eine Szene, wo eine nicht fertige Brücke in Chicago, da drehen die das Bluesmobil noch rechtzeitig um und dann fliegen die Nazis darüber. Mhm. Und das war auch alles so gedacht. Und dann haben die aber von einem Hubschrauber haben die ein Auto abgeschmissen. Und dafür brauchten sie von der Bundesluftfahrtbehörde eine Genehmigung. Hm. Dieser ganze Film ist nur zustande gekommen, weil die neue Bürgermeisterin von Chicago einen totalen Hals auf die davor hatte.
Okay.
Weil davor, da ist wohl irgendwann mal bei einer Filmaufnahme was total schief gegangen und dann haben die alles verboten. Also durfte Chicago nichts mehr drehen. Und dann sind die mit der Idee, also Aykroyd und Belushi und der Regisseur sind dann da hingegangen und haben dann halt irgendwie gesagt, ja, wir würden gerne einen Film drehen hier in Chicago. Ja, was wollen sie denn machen? So, und die hatten totalen Schiss, weil die hatten da so nur Verfolgungsjagden. Ne? Und das machen die nie und so, ja, wir würden gerne mit 170 Meilen da unter den Eisenbahntrassen so. Und sie, ja, können wir machen. Ja, wir würden gerne Hubschrauber, mit dem Hubschrauber ein Auto abschmeißen auf dem Lake Shore Drive. Ja, können wir machen. Und das Letzte war dann, die rasen dann, wir würden gerne mit einem Polizeiwagen vorne durch die Scheibe bei diesem einen Gebäude rein und hinten durch die Scheibe wieder raus. Dann hat die gefragt, ja, setzen Sie die Scheiben dann auch wieder ein? Ja. Hm. Ja, dann ist okay. Und ich stelle mir das halt so richtig vor, wie die dann nur sagt, so, ja, okay, ja, ja, können wir nicht noch andere, könnte ich das ganze Haus abreißen? So. Das muss wahnsinnig geholfen haben. Die hat nachher auch alles erlaubt und genehmigt und so, sonst wäre das überhaupt nicht passiert. Und all diese Kleinigkeiten, zum Beispiel, kennst du Carrie Fisher?
Helfe auf die Sprünge.
Prinzessin Leia. Mhm. Spielt auch in dem Film mit. Als die Ex von Elwood. Und dann gibt es eine Szene und die, das ist dann so, das fand ich, geht dann so ein bisschen über in das traurige Ende von Belushi. Das ist die einzige Szene in dem ganzen Film, wo einer von den beiden seine Sonnenbrille abnimmt. Da jagt nämlich Carrie Fisher ihn, den Belushi, und mit einem Raketenwerfer. Da geht auch ein ganzes Haus bei drauf. Natürlich, haben wir erlaubt. Und dann geht er hin, nimmt sie in den Arm und dann setzt er einmal seine Brille ab, guckt ihr in die Augen und dann ist sie wieder hin und weg und dann lässt er sie einfach fallen und dann gehen sie. Und das Harte war, wird hier lange beschrieben, weil das eine der härtesten Szenen im ganzen Film war. Warum? Weil Belushi leider sehr, sehr drogensüchtig war. Also der hat gekokst, wie andere sich Tee, Zucker in Tee tun, der hat gekifft, der hat gesoffen. Und jetzt hatten die das Problem, wenn er jetzt einmal diese Sonnenbrille absetzen muss, das hätten die niemals durch die Zensur gekriegt.
Okay.
Und deswegen haben die eine eigene Person angestellt, die 6 Tage lang dafür gesorgt hat, dass Belushi, und der, also alleine, das sind glaube ich 36 Seiten, diese 6 Tage, wie beschrieben wird, wie der versucht hat, an Drogen zu kommen. Und da sind wirklich ganz skurrile Sachen dabei. Und der Typ hat das halt wirklich geschafft. Also den sie da engagiert haben, das war ein ehemaliger Kung-Fu-Trainer, der dafür gesorgt hat, dass wirklich kein Mensch an ihn rankam und er wirklich 6 Tage lang total nüchtern war. Die anderen Szenen, die in der Zeit gedreht haben, fürchterlich. Aber die eine hat er hingekriegt und nur, weil er einmal diese Sonnenbrille abgesetzt hat. Also das ist das, was hier in dem Buch wirklich jeder, der diesen Film mal gesehen hat und alle Geschichten haben will, ist ein Pflichtprogramm. Und die letzte interessante Sache, ich habe ja mit Chevy Chase angefangen, Bill Murray war auch in dieser Saturday Night Live, weil sein Bruder da, der war eigentlich der Bekanntere. Mhm. Und Bill Murray ist nur bekannt geworden, weil, und jetzt kommen wir zum Schluss des Buches, Dan Aykroyd kriegt er jetzt so nach und nach mit, also der Film ist 80 rausgekommen, Belushi ist 82 gestorben, an Drogen. Und in der Zeit nach dem Blues Brothers Film kriegte Dan Aykroyd so mit, so okay, ich muss Belushi irgendwie bei Laune halten, da muss jetzt passieren, wir müssen irgendwie mal, weil der Film, muss man dazu sagen, ist total gefloppt. Also den interessiert am Anfang kein Mensch, hat sich dafür interessiert, die alle Kritiker fanden den schlecht. Und dann, okay, ich habe eine super Idee über einen Film mit Geistern in New York. So, und jetzt wusste ich nicht, dass Dan Aykroyd auch Ghostbusters geschrieben hat.
Okay.
Und er selber spielt ja mit und Belushi sollte auch ein Ghostbusters werden. Ist aber gestorben und dann ist Bill Murray in die Nummer reingekommen. Und das war der Durchbruch von Bill Murray.
Ja, Wahnsinn.
Hart, oder? Also das kann ich hier, und ich finde für ein Reklamheftchen ist das ganz schöner, ein 500-Seiten-Hammer.
Ja. Und ist auch nicht gelb.
Nee, ist nicht gelb. Aber auch wenigstens im Innerlichen gut sortiert. Ja. Also kann ich wirklich nur empfehlen, die Blues Brothers, Musikfilmlegende für alle, die sich für Musik interessieren, den Film interessieren und auch für Filmgeschäft aus den 80ern. Großartiges Buch, super recherchiert.
Ersten Satz?
Ersten Satz, ja. Satz. Erster Satz, Prolog. In den wenigen Minuten, bevor Saturday Night Live am 22. April 1978 erstmals auf Sendung gehen soll, richtet Dan Aykroyd seine schmale Krawatte vor dem Spiegel in seiner Garderobe. Ich glaube, das ist ein super treffender erster Satz.
Super.
Und ich fand es auch sehr, sehr cool und sehr geil von den beiden, dass die während der Zeit, wo der Film gedreht wurde, rauskamen und lief, fast zwei Jahre lang nur als Blues Brothers aufgetreten sind und Interviews gegeben haben. Also immer nur Anzug, Krawatte, Hut, Sonnenbrille und haben sich nur mit Elwood und Jack anreden lassen und haben das komplett durchgezogen. Gut.
Perfekt.
Dann haben wir es geschafft, ne?
Ja, schön.
Dann würde ich sagen, oder hast du noch eine Frage? Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Alles geklärt? Alle wieder komplett an die Wand geredet?
Ja, die Notizzettel sind schon gezückt, fleißig mitgeschrieben. Weihnachtszettel steht. Und ich denke mir mal, da war doch bestimmt was dabei.
Dann gehen wir wieder zurück in die Stimmung vom Anfang und sagen, wenn Sie uns einen Gefallen tun wollen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, empfehlt unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, Freunden, Freundinnen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Viel Zeit, um 126 Folgen Podcast zu hören. Mit vielen tollen Buchempfehlungen aus den letzten 4 Jahren. Und am besten eine Bewertung da lassen, eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Und ansonsten wünsche ich jetzt von meiner Seite aus erstmal ein frohes und sehr belesenes Weihnachtsfest.
Ich kann mich nur anschließen und kommt gut nach Hause, kommt gut durch die Weihnachtszeit und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder.
Liebe geht raus. Mardiot.
Ciao.
Schuss vorm Buch.